Jim Elliot erreichte nach längerer Vorbereitungszeit im Februar 1952 Ecuador. Mit anderen Missionaren übernahm er eine existierende, aber verlassene Missionsstation. Aber das eigentliche Ziel dieses Teams war, die Huarani-Indianer mit dem Evangelium zu erreichen. Diese Indianer galten als feindselig und kontaktscheu. Um mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, überflogen Elliot und seine Freunde das Gebiet, warfen kleine Geschenke ab und setzten auch durch die Lautsprecher kurze Botschaften ab. Also so Nachrichten, nicht Predigten, nicht als Evangelium, aber einfach, dass sie all diese Stimme hörten. Und Anfang Januar 1956 wagten sie einen ersten direkten Kontaktversuch in der Nähe eines Flusses. Und bei diesem ersten Treffen wurde Jim Elliots Team von den Huaranis-Indianern getötet. Alle sind gestorben. War das nun Gottes Wille? Warum hatte Gott nicht verhindert, dass diese fünf hingebungsvollen, hochmotivierten jungen Missionare sterben mussten? Musste das so sein, damit diese Indianer später zu Jesus finden? Fragen über Fragen. Solche Ereignisse können unseren Glauben ziemlich erschüttern. Und am Beispiel der Geschichte Josefs werden wir sehen, wie wir solche schrecklichen Ereignisse einordnen und verstehen können. Und das ist einfach ein Aspekt. Ich bin am Überlegen, bald mal eine Predigt zu machen, wo ich ganz verschiedene Aspekte aufzeige, wie wir Schicksalsschläge in unserem Leben einordnen können. Das ist einfach ein Aspekt, auf den ich heute besonders aufmerksam mache, weil es einfach von der Geschichte Josefs her sich gerade so anbietet. Josef saß also immer noch im Gefängnis. 2 Jahre waren vergangen, seit der Mundschenk das Gefängnis verlassen hatte. Der hat ja dann das vergessen, dem ging es gut und dann hat er sich für Josef nicht eingesetzt. Aber endlich begann sich das Schicksal Josefs zum Guten zu wenden. Die Wendung begann mit 2 Träumen des Pharaos, dem König des ägyptischen Reiches. Im Traum stand er am Ufer des Nils und er sah 7 schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Nil steigen und sie weideten in dem Gras, das am Ufer wuchs. Danach sah er 7 andere Kühe aus dem Nil steigen, hässlich und mager, die stellten sich neben sie. Und die mageren Kühe fielen über die fetten her und fraßen sie auf. Es half ihnen nichts, sie blieben so dürr und hässlich wie zuvor. Der Pharao wachte auf, schlief wieder ein und träumte weiter. Er sah auf einem einzigen Halm 7 dicke, volle Ähren wachsen. Nach ihnen wuchsen 7 andere Ähren auf, die blieben kümmerlich und waren vom Ostwind ausgedörrt. Und die kümmerlichen Ähren verschlangen die 7 dicken, vollen Ähren. Als der Pharao erwachte, realisierte er, dass er geträumt hatte. Offenbar war das dieser Traum so intensiv, dass er zuerst realisieren musste, dass das ja ein Traum war. Und diese beiden Träume beunruhigten ihn sehr. Er ahnte, dass sie von großer Bedeutung und Wichtigkeit sein könnten. Denn Kühe waren in Ägypten der Göttin Isis geweiht. Isis wurde als himmlische Mutter vieler Götter verehrt und als Schutzherrin, Bewacherin, Betreuerin aller Wesen beschrieben, die leiden und für große Menschen, sich für Menschen mit Leiden und großen Sorgen einsetzt. In Ägypten opferte man Stiere und Kälber, aber keine Kühe. Starb eine Kuh, wurde sie nicht geschlachtet, sondern man warf sie in den Nil. Es waren also heilige Tiere, vielleicht so wie heute in Indien. Und wir sehen, wie symbolträchtig dieser Traum des Pharaos ist, wenn diese Kühe, die sie für heilig halten, plötzlich wieder aus dem Nil zurückkommen. Das musste dem Pharao unglaublich beunruhigen. Und er ließ sofort seine Fachleute, alle Wahrsager und Weisen zu sich rufen. Er wollte von ihnen wissen, was diese Träume zu bedeuten hätten. Das war damals nicht lächerlich, das war damals in der Kultur verankert, dass man Träume deutete, und da hat sich niemand lustig gemacht über den Pharao, haha, der hat jetzt geträumt und jetzt macht er großes Theater daraus, sondern das war den Leuten klar, das nahmen sie ernst. Doch weder die Wahrsager noch die Weisen vermochten den Traum in befriedigender und einleuchtender Weise zu deuten. Der oberste Mundschenk, der nun alles natürlich aus nächster Nähe mitverfolgen konnte, weil er ja immer in der Nähe des Pharaos war als Mundschenk, erinnerte sich endlich wieder an den Josef, den er im Gefängnis kennenlernte. Er erzählte dem Pharao die ganze Geschichte, wie Josef ihm und dem Bäcker die beiden Träume deutete und die sich auch wirklich so erfüllten. Und als der Pharao das hörte, ließ er Josef sofort zu sich rufen. So schnell wie möglich soll er kommen. Natürlich konnte Josef nicht in seinen Kleidern als Häftling vor dem Pharao erscheinen. Josef ließ sich die Haare schneiden, zog sich seine guten Kleider an und trat vor den Pharao. Und der Pharao erzählte ihm, dass niemand in der Lage ist, seine Träume zu deuten, und er hätte gehört, dass er in der Lage sei, Träume zu deuten. Und Josef sagt, nicht ich, nicht ich. Die Antwort kommt von Gott, und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes ankündigen. Selbst vor dem mächtigsten Mann des Landes scheute sich Josef nicht, zu seinem Gott sich zu bekennen. Und es war ja nicht der Gott Ägyptens, sondern es war sein Gott. Scheute nicht davor zurück. Es war ihm wichtig, dem Pharao zu sagen, dass die Quelle seiner Weisheit in der Beziehung zu Gott begründet ist. Und nun erzählte Pharao seine beiden Träume, und Josef verstand sofort, was deren Bedeutung ist, und sagte, Gott hat dem Pharao im Traum gezeigt, was er vorhat. Beide Träume bedeuten dasselbe, es ist eigentlich ein einziger Traum. Die 7 fetten Kühe und die 7 prächtigen Ähren bedeuten 7 fruchtbare Jahre. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die 7 kümmerlichen, vertrockneten Ähren bedeuten 7 Hungerjahre. Vielen von uns ist das alles bekannt und geläufig. Und Josef erklärt, dass die 7 Hungerjahre so verheerend sein würden, dass man vergessen wird, wie fruchtbar Ägypten einst war. Man kann sich das dann gar nicht mehr vorstellen, dass das ein fruchtbares Land gewesen war. Das Land wird komplett ausdorren, die totale Katastrophe, bei der unzählige Menschen verhungern werden, wenn man nichts dagegen unternimmt. Die Zeit, etwas zu unternehmen, drängt. Josef meinte, dass der Pharao zweimal das Gleiche geträumt hat, bedeutet, Gott ist fest entschlossen, seinen Plan unverzüglich auszuführen. Es bleibt keine Zeit für eine landesweite Konferenz und langwierige Verhandlungen. Es muss sofort gehandelt werden. Und Josef macht dem Pharao ungefragt offensichtlich, steht nicht, dass er ihn gefragt hat, er macht ihm einen Vorschlag, welche Maßnahmen jetzt nach seiner Meinung ergriffen werden müssten. Der Pharao sollte einen klugen, einsichtigen Mann einsetzen, der mit weitreichenden Vollmachten das Krisenmanagement sozusagen übernehmen kann. Dieser Krisenmanager soll sich einen guten Mitarbeiterstab zusammenstellen. Der Plan müsste sein, dass während den guten 7 Jahren jeder Ägypter 20% von seinem Ertrag als Steuer dem Pharao abgeben sollte. Und in den Städten würde man Vorratsräume bauen und dann dort all diese Früchte und diesen Ertrag des Landes dort speichern. Und sobald die 7 Dürrejahre beginnen, wären dann genügend Vorräte vorhanden, den Hungersnot, die da droht, sie zu verhindern. Der Pharao und die mächtigen Ägypter staunten über diese klare und einleuchtende Deutung, und dem weisen Rat Josefs. Der Pharao fand den Vorschlag gut und alle seine Berater ebenso. Die waren einfach perplex und der Pharao meinte zu seinen Beratern, in diesem Mann ist der Geist Gottes, so einen finden wir nicht noch einmal. Das ist ein Sondermodell. Da müssen wir jetzt wirklich handeln. Und zu Josef sagt er, Gott hat dir dies alles enthüllt, daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du. Du sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deinen Anordnungen gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraushaben. Was für ein Aufstieg. Stellt euch das vor. Vermutlich war kaum eine Stunde vergangen, seit Josef das Gefängnis verlassen hatte. Und jetzt wurde er neben Pharao zum einflussreichsten Mann des Landes. Der Pharao sagt zu Josef, ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten. Stellt man sich das mal vor. Der kommt aus dem Knast, schwupps, ist er der mächtigste Mann neben dem Pharao. Was für eine blitzartige Veränderung. Von unter 0 auf 100. So schnell kann man mit keinem Auto beschleunigen, wie das ging. Ruckzuck. So kann es gehen, wenn Gott handelt. Wo aus dem Nichts sich plötzlich alles ändert. Das ist typisch für Gott. Durch die ganze Bibel finden wir solche überraschende Wendungen. Das Beispiel von der Belagerung Samaria möchte ich hier hervorheben. Die Belagerung verursachte in Samaria eine katastrophale Hungersnot in dieser Stadt und die Preise für schlechte Lebensmittel stiegen ins Unermessliche. Ein Eselskopf, den man sonst nicht anschaute, ein Eselskopf kostete 80 Silberstücke. Das müsst ihr euch merken, 80 Silberstücke. Und für eine Handvoll Taubenmist, was man mit dem macht, weiß ich auch nicht, aber offenbar konnte man sogar Taubenmist verkaufen, bezahlte man 5 Silberstücke. Und Elisa prophezeite dem König, am nächsten Tag würde alles anders aussehen. Morgen um diese Zeit sind im Tor von Samaria 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück zu kaufen. Also Eselskopf 80 und nachher 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück. Was für ein unglaublicher Unterschied. Wie absurd diese Vorstellung gewesen sein musste, zeigt die Aussage des Offiziers, der den König begleitete. Er sagte, das ist unmöglich, selbst wenn der Herr Fenster in den Himmel machen würde. Das kann nicht sein. Doch es kam so. Es kam, wie Elisa es gesagt hatte, eine plötzliche Wendung in einer aussichts- und hoffnungslosen Situation. Ich warte seit Jahren auf den Moment, dass Gott uns plötzlich Räumlichkeiten schenkt für unsere Kirche. Wir hatten in verschiedenen Phasen aktiv nach anderen Räumlichkeiten gesucht und nie fanden wir ein Objekt, das uns überzeugte. Vielleicht kommt einmal der Tag, an dem wir plötzlich unerwartet großartige Räumlichkeiten bekommen. Vielleicht bekomme ich heute Nachmittag einen Telefonanruf, Sie hätten da eine Kirche frei und Sie würden gern die Kirche im Volkshaus dort reinnehmen. Wer weiß? Vielleicht kommt der Tag. Es kann manchmal plötzlich gehen. Wir können nicht sagen, dass es bestimmt einmal so kommen wird. Vielleicht werde ich pensioniert hier im Volkshaus oder verschwinde früher, wie auch immer. Ich will mich ja nicht aufschwatzen. Wir können das nicht mit Bestimmtheit sagen, es wird so kommen, aber wir können eins wissen, dass so etwas möglich ist. Denn für Gott ist nichts unmöglich. So kann es auch in deinem Leben sein. Gott kann plötzlich und unverhofft eine positive Wendung schenken. Plötzlich wird dein Wunsch erfüllt Und was wir von Josef lernen können, ist, dass wir nicht passiv warten sollen, sozusagen da sitzen und Däumchen drehen. Wir sollen in der Situation, in der wir uns befinden, unser Leben gestalten und Gott treu dienen. Für uns Christen heißt das, dass wir unbeirrt Jesus nachfolgen und ihm dienen. Glaube heißt eben nicht, dass ich darauf warte, bis Gott meine Wünsche erfüllt. Und wenn er meine Wünsche erfüllt hat, werde ich ihm dienen. Herr, ich warte jetzt und wenn du das getan hast, dann habe ich Zeit für dich. Dieses Leben von wenn dann ist ein ätzendes Leben und ein unerfülltes Leben. Wir leben dann eigentlich gar nicht, sondern wir warten ein Leben lang. Wenn dann? Und wenn das dann eingetroffen ist, dann kommt ein neues wann dann. Wann dann, wann dann? Und dann ist es mal zu spät. Nein, wir sollen jetzt leben. Wir sollen dem Herrn dienen, egal ob unsere Wünsche erfüllt sind oder nicht. Wir wissen aber, wenn Gott will und die Zeit reif ist, kann sich das Blatt von einem Moment auf den anderen wenden. Und so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommen wird. Das wird ganz plötzlich geschehen. In einem Augenblick, es wird überraschend geschehen und es wird sich alles total verändern und wir haben es nicht erwartet, nur theoretisch, aber genau zu diesem Zeitpunkt werden wir immer überrascht sein. Jesus sagte zu seinen Jüngern über sein Kommen, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz vom Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Es wird einfach blitzartig sein. Und so handelt Gott oft auch in unserem Leben. Nun, der Pharao nahm den Ring von seiner Hand und gab ihn Josef. Damit wurden Josef alle Vollmachten übergeben, denn mit diesem Ring konnte er alle Befehle und Anordnungen mit dem königlichen Siegel unterzeichnen. Er bekam kostbare Kleider, goldene Halsketten und dann fuhren sie durch Ägypten. Im ersten Wagen saß der Pharao, im zweiten Josef. Und vermutlich wurden die Ägypter angehalten, sich vor Josef zu verneigen, um ihn als Führer und Autorität im Volk anzuerkennen. Und der Pharao sagte zu Josef, ich bin und bleibe der Pharao, aber ohne deine Erlaubnis darf niemand im ganzen Land auch nur die Hand oder den Fuß bewegen. Sehen wir, was für eine Macht plötzlich Josef hatte. Und er gab ihm auch noch einen ägyptischen Namen, Safenat Peneach. Und dazu bekam er sogar noch eine Frau, Asenat, die Tochter des Priesters Potiphera von On. So wurde Josef praktisch von einem Augenblick vom Fremdling aus einem fremden Land zum Herrscher über ganz Ägypten. Und als das geschah, war Josef circa 30 Jahre alt. Mit 17 Jahren wurde er von seinen Brüdern verkauft. Vermutlich saß er mindestens 3 Jahre im Gefängnis. Insgesamt dauerte es 13 Jahre, die Josef warten musste, bis er endlich an dem Platz war, an dem ihn Gott haben wollte. Und da kann man schon fragen, ob es nicht direkter gegangen wäre, ob es nicht einen direkteren Weg gegeben hätte. Warum hatte Gott ihm das nicht einfacher gemacht? Warum musste er so viel Leid ertragen? Eine Antwort wäre, dass wir sagen könnten, Gott hätte ihn auf diese Weise erziehen und seine Persönlichkeit reifen lassen wollen, damit er später der großen Aufgabe gewachsen sei. Das ist so eine mögliche Sichtweise, die auch ich nicht total ablehnen würde. Aber ich möchte euch doch erklären, warum ich der Meinung bin, dass der Weg Josefs nicht zwingend so hätte verlaufen müssen, wie er verlaufen ist. Meines Erachtens hätte es einen direkteren und für Josef viel angenehmeren Weg gegeben. Beginnen wir doch mal mit dem, was Josef erlebte. Also es fing ja an, die Dramatik, er war da zu Hause, war der Lieblingssohn seines Vaters und er hatte 2 Träume. Und diese 2 Träume erzählte er seiner Familie, Und es wäre eine Möglichkeit gewesen, dass die Brüder das zur Kenntnis genommen hätten, dass man gefragt hätte, was will Gott allenfalls damit sagen oder so. Ist das eine Botschaft an uns oder wie auch immer? Aber diese Frage hat man nicht gestellt, sondern die wurden sauer und verrückt und wollten Josef ermorden. Und da, als sie das tun wollten, da gab es ja dann diese ganze Geschichte, dass sie dann auf die Idee kommt, wir könnten ihn ja verkaufen, weil gerade Handelsleute vorbeikommen, können ja noch was verdienen. Also sie haben ihn verkauft. Schon einmal ein schöner Tiefschlag hier im Leben des Josefs. Und dann kommt Josef nach Ägypten, wird von einem Potiphar gekauft als Sklave und macht dort wieder einen Aufstieg. Ist erfolgreich im Hause Potiphar, ist wieder der zweite Mann, eigentlich der einflussreichste Mann im Hause Potiphars. Potiphar hatte sich um nichts anderes mehr gekümmert als um sein Essen. Vermutlich hat er auch die Frau vernachlässigt, das haben wir schon auch miteinander angesehen. Dann kommt die Frau Potiphars und bringt es fertig, dass Josef schlussendlich im Gefängnis landet. Loch nennt er das. Also war keine schöne Sache, auch wenn er dort einen gewissen Aufstieg erlebte. Jetzt saß er im Gefängnis und nachher ist das, was wir jetzt gesehen haben, kommen da diese Träume und plötzlich ist er Herrscher, ein mächtiger Mann. Und hier haben wir den Potiphar. Das ist eine dramatische Geschichte. Hier, als ihn die Brüder verkauften, waren die Brüder dermaßen erbarmungslos. Später sagten sie zueinander, als sie unter Schock standen, das werden wir dann noch genauer sehen, aber dass wir das mal sehen, wie dramatisch das war. Sie sagten zueinander, Brüder, Josefs Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Sie haben kaltblütig ihren Bruder verkauft. Sie sahen in den Augen seine Angst. Er flehte sie an und das hat sie nicht beeindruckt. Das hat sie kalt gelassen. Nun ist die Frage, hätte es keinen anderen Weg gegeben? War es wirklich nötig, dass jetzt Josef auch noch ins Gefängnis musste? War das wirklich nötig? Und ich sage nein, es war eigentlich gar nicht nötig, weil es gab einen direkteren Weg, einen sehr direkten. Denn wer war denn dieser Potiphar? Dieser Potiphar war Hofbeamter des Pharaos, das heißt, er war der Sicherheitschef für den Schutz des Pharaos. Es hätte kaum einen Mann gegeben im Reich Ägyptens, der näher am Pharao dran war, wie der Sicherheitschef und natürlich der Mundschenk, der nachher auch noch in Einsatz kam. Also hier wäre also eine direkte Linie, das Gefängnis wäre eigentlich überflüssig gewesen. Der hätte gleich vom Potiphar hierher können, denn als der Pharao träumte, Gott hätte das schon geschafft, dem Josef, also dem Potiphar klarzumachen, dass Josef Träume deuten kann. Oder wenn Josef frei gewesen wäre hier, hätte er, also das haben wir ja gewusst im Reich, der Pharao hat geträumt, dann sollte er seine Weisen, dann hätte der Josef sagen können, ja, ich kann ja mal den Traum deuten, denn ich kann, Gott hat mir die Gabe geschenkt, Träume zu deuten. Es wäre also ein direkter Weg hier von Potiphar. Gott hat das super gemacht. Er hat quasi aus dieser Sünde seine Brüder, dass sie ihn verkauft haben, das war ja nicht richtig, das war bestimmt nicht Gott gewollt, dass die ihren Bruder ermorden und verschachern, hat er das Beste gemacht, dass er ihn an den besten Platz positionierte, damit er dann diese Herrschaft ausführen kann, mit dem Ziel, schlussendlich das Volk, seine Familie vor der Hungersnot zu retten. Aber jetzt hat diese Frau Potiphars hat die Pläne Gottes einfach durchkreuzt. Sie hat die hat diesen Weg geschlossen. Das ist typisches Verhalten. Also, sie hat ihn verleumdet und hat ihn praktisch der versuchten Vergewaltigung angeklagt. Und deshalb kam er da in das Gefängnis und nicht direkt hier hoch. Und das ist ganz typisch für den Widersacher Gottes. Er versucht dauernd, Gottes Pläne zu durchkreuzen. Er will verhindern, dass Gott seine Rettungsaktion vollbringen und seine Versprechen erhalten kann. Hier, weil er jetzt da gelandet ist, musste Gott einen Plan B finden, um den Josef wieder hinzukriegen. Und was hat er gemacht? Er hat den Bäcker und den Mundschenk träumen lassen. Dass der Mundschenk, der praktisch täglich beim Pharao war, dann, wenn es Zeit ist, seinen Einsatz geben kann, dass er den Josef aus dem Gefängnis holt. Gott muss immer wieder einen Plan B, manchmal C und D haben. Er ließ den Mundschenk und Bäcker deswegen träumen. Und hätte die Frau des Potiphars den Plan nicht durchkreuzt, hätte Josef den Umweg über das Gefängnis nicht machen müssen. Wir bekommen hier also einen Einblick über die zerstörerische Kraft des Widersacher Gottes. Wir sind eben noch nicht im Himmel, sondern auf dieser Erde. Er versucht überall und immer wieder die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Ganz anschaulich sehen wir das im Leben von Daniel. Sehen wir ein bisschen hinter die Kulissen. Das ist ganz anschaulich dargestellt. Er betet für eine Sache, wo er von Gott eine Antwort möchte. Und dann endlich, nach 21 Tagen, nachdem er Gott darum gebeten hatte, endlich kommt ein Engel zu ihm. Und Daniel erzählt über diese Begegnung Folgendes. Der Mann sagte zu mir, habe keine Angst, Daniel. Du hast dich vor deinem Gott gebeugt, um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erlangen. Und schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs, aber der Engelfürst des Perserreiches trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, sodass ich mich dort losmachen konnte. Wie auch das immer ist, ob wir das verstehen oder nicht, es geht mir nur dass wir das verstehen, dass es Verzögerungen gibt. Rückschläge und Verzögerungen im Leben bedeuten nicht immer, dass Gott das so verursacht hat oder so wollte. Dann haben wir ein ganz schwieriges Gottesbild, eine ganz komische Vorstellung vor Gott, wenn wir denken, dass Gott immer alles macht, auch immer alle Rückschläge. Quasi, dass er Rückschläge macht, damit er seine Macht erweisen kann. Nein, es ist der Widersacher. Und das zeigt auch, wenn man die Schrift aufmerksam liest, erkennt man das. Es kann einfach ein Störmanöver des Widersacher Gottes sein. Es ist ein Kampf, ein geistlicher Kampf, von dem auch Paulus den Ephesern schreibt, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir ziehen nicht in den Krieg, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ich könnte euch durch die ganze Bibel hindurchführen und Situationen zeigen, bei denen der Teufel Gott daran hindern wollte, seinen Rettungsplan auszuführen. Er scheute sich ja nicht einmal davor, direkt Jesus anzugreifen. Er bot Jesus die Reiche der Welt an. Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und hätte Jesus das getan, so gäbe es keine Rettung für uns. Wir wären alle verloren. Der Teufel versucht, die Ausbreitung des Evangeliums zu verhindern. Paulus landete deshalb oft im Gefängnis. Nicht, weil man im Gefängnis landet, wenn man das Evangelium verkündet, weil Gott das will, sondern weil der Widersacher immer der Gegenspieler ist. Und Paulus hatte sogar die Befürchtung, dass ihn die Christen nicht mehr ernst nehmen würden, wenn er als der Führer dieser neuen Bewegung ständig im Gefängnis ist. Könnten die ja denken, was ist denn das für einer? Sollen wir auf den hören, der sitzt ja dauernd im Gefängnis? Er schreibt Timotheus, bekenne dich ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Weil der Widersacher gegen die Verbreitung des Evangeliums kämpft, müssen wir für das Evangelium leiden. Wir leiden nicht, weil Gott will, dass wir leiden müssen für das Evangelium. Das wäre ja völlig komisch. Wenn ihr das Evangelium verbreitet, dann will ich, dass ihr viel leidet. Wie, also was sollen wir von sowas halten? Das ist es doch nicht. Wir leiden nicht, weil Gott will, dass wir leiden, sondern weil der Widersacher gegen die Verbreitung des Evangeliums kämpft. Und das Großartige ist, dass Gott trotz all diesen Zerstörungsversuchen immer wieder einen Plan B hat, um seine Versprechen zu erfüllen. Denken wir zurück an Jim Elliot und seine Freunde, die bei dem Versuch, das Evangelium der Huaranis-Indianern zu bringen, ermordet wurden. Elisabeth Elliot, ihr könnt übrigens, wenn ihr den Namen eingebt bei YouTube, könnt ihr auch einen Vortrag von ihr hören. Elisabeth Elliot ist die Frau von Jim und Rachel Sand, die Schwester von einem der getöteten Missionare. Und die beiden Frauen besuchten diese Indianer und arbeiteten bei ihnen, wohnten dort und arbeiteten an einer Bibelübersetzung. Und mit der Zeit kamen diese Indianer zum Glauben an Jesus Christus. Diese Frauen wussten, dass der Tod ihrer Männer nicht von Gott gewollt oder eine Strafe Gottes war. Sie wussten einfach, dass der Widersacher Gottes die Verbreitung des Evangeliums zum Stillstand bringen wollte und das wollten diese beiden Frauen nicht akzeptieren. Sie wollten, dass das Evangelium zu diesem Volk kommt und selbst wenn der Widersacher so einen Tiefschlag verursachte. Der große Tag, an dem sich für uns die Jesus lieben, alles radikal zum Guten wenden wird, ist der Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Dieser Tag wird überraschend kommen, aber er wird bestimmt kommen. Dann werden wir überglücklich sein. Und Paulus schreibt den Christen in Thessalonich, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Darauf werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann wird der Jim Elliot und seine Freunde werden auferstehen. Dann wird Heribert Wolfensberger auferstehen und. Alle, die an Jesus glaubten, die werden dann auferstehen. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir für immer bei ihm sein. Dann hat sich alles gewendet. Dann gibt es auch keine Rückschläge mehr. Dann gibt es kein Leiden mehr. Dann gibt es keine Tränen mehr. Dann hat sich alles gewendet. An diesem Tag werden wir unser Lebensziel erreichen. Und alles wird neu, viel besser und viel schöner, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der seine Versprechen einhält, auch wenn in dieser Zeit der Widersacher immer wieder am Werk ist und versucht, das, was du aufbaust, zu zerstören. Wir kennen die Kräfteverhältnisse nicht. Wir wissen nicht, warum, dass du ihm das nicht jetzt schon verwehrst. Aber wir wissen eins, du kannst alles wenden, von einem Moment auf den anderen. Und du wirst alles wenden. Spätestens dann, wenn du, Jesus, wieder in diese Welt kommst, dann wird plötzlich alles radikal sich ändern. Und dann werden wir nur staunen, wie groß und heilig und mächtig du bist. Und wir werden uns riesig freuen, weil wir uns heute gar nicht vorstellen können, wie wunderbar das sein wird, wenn wir auf der neuen Erde leben werden. Dort, wo kein Leiden mehr ist, keine Tränen, keine Krankheit und kein Tod. Wir danken dir, dass wir dieses Ziel vor Augen haben können. Und hilf uns, dass das, was uns hier begegnet, was wir jetzt auch im Leben von Josef gesehen haben, dass wir nicht immer gleich an dir zweifeln, sondern verstehen, dass das in diese Welt gehört, dass wir eben noch hier leben und noch nicht im Himmel. Und dass das zu unserem Leben gehört, dass der Widersacher Gottes einfach da und dort immer wieder versucht zu zerstören. Und danke, dass du uns auch zeigst, dass du immer wieder einen Weg hast, einen Plan B. Ja, wir preisen deinen Namen. Amen.